Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und heute interessiert uns die Frage, wie viel Einfluss der russische Nachrichtendienst auf Nichtregierungsorganisationen nehmen kann, zum Beispiel auf Amnesty International. Wir erinnern an den stillen Dichter Philippe Jacotet, der mit 95 Jahren gestorben ist. Zuletzt erschien von ihm der Zyklus Gedanken unter den Wolken und der Band Die wenigen Geräusche. Mehr als ein Promo-Clip, wir fragen, wie gut er ist, der Dokumentarfilm Billie Eilish, The World's a Little Blurry, und lassen uns ein Projekt schildern, in dem Jugendliche über ihre Zukunft nachdenken und fantasieren.
Die Jugend, die sie suchen, die ist heute nicht da.
Sie ist ohne Maske in den Urlaub geflogen.
Sie rennt als Döner verkleidet auf der Hauptwache rum.
Wenn ich mit meinen Eltern über Zukunft rede, rede meistens nur ich. Sie geben mir immer recht. Die Medien sagen, dass wir keine Zukunft haben.
Sie werden aber auch sagen, wir haben ein Recht auf Zukunft, die Jugendlichen, im Film All Our Futures von Jessica Glause. Vor wenigen Tagen erst hat ein russisches Gericht die Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny zu mehreren Jahren Straflager bestätigt. Damit nicht genug. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat dem derzeit wahrscheinlich berühmtesten Gefangenen der Welt nun auch noch den Status eines gewaltlosen politischen Gefangenen entzogen.
Für die russische Propaganda ist das ein großes Geschenk, natürlich. Aber was soll man machen? Nawalny ist, wie er ist. Es geht jetzt nicht darum, der russischen Propaganda entgegenzuwirken. Da ist sowieso nichts zu machen.
So kommentiert Svetlana Ganushkina die Entscheidung von Amnesty International. Ganushkina ist Trägerin des Alternativen Nobelpreises und setzt sich aktiv für Flüchtlinge ein. Seit gestern betreibt Amnesty nun Schadensbegrenzung. Thomas Franke beobachtet seit langem politische Vorgänge in Russland und in den benachbarten Staaten. Wie, Thomas Franke, kam es zu dieser Entscheidung, Nawalny nicht länger als gewaltlosen politischen Gefangenen einzustufen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich versuche das mal zu rekonstruieren. Es sind in letzter Zeit verstärkt alte Videos von Nawalny im Netz aufgetaucht, in denen er sich rassistisch und nationalistisch äußert. Dass diese Videos zurzeit verbreitet werden, dafür sorgt die Kreml-Propaganda, das ist weitgehend unstrittig. Und ab hier wird es unübersichtlich, denn es gab Beschwerden und die Forderung, Nawalny nicht mehr als gewaltlosen politischen Gefangenen anzuerkennen. Und die kamen offensichtlich aus Spanien und Irland. Das ist der Stand, den Amnesty International gestern hatte und heute. Daraufhin hat das internationale Sekretariat von Amnesty ihm den Titel aberkannt, betont aber, dass das an der Forderung, Nawalny freizulassen, nichts ändere.
In Deutschland ist das Engagement für russische Gefangene ja ausgeprägt. Die Russland-Debatte wird auch mit aller Härte geführt. Wie geht das dann, dass der Einfluss von Spanien und Irland in dieser Sache so groß ist?
Das ist die große Frage und das versucht Amnesty International nun auch zu klären. Denn in Deutschland, wo sie, wie sie eben sagt, das Engagement für Russland viel größer ist, gab es keinerlei derartige Beschwerden. Und dazu kommt noch, Amnesty funktioniert so nicht. Es gibt meines Wissens keinen Kanal in der Organisation für solche Beschwerden von Mitgliedern.
Und waren die Vertreter von Amnesty International zu naiv?
Das ist auch schwierig, denn da kommen unterschiedliche Faktoren zusammen. Also viele Menschen, Aktivisten, Journalisten, Politiker können sich offensichtlich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass totalitäre Staaten ein Interesse am Scheitern von Demokratien haben. Das haben sie aber und im Fall von Russland sagen das die Mächtigen ja auch offen. Bei uns gibt es Pressefreiheit und damit haben die Propagandamedien natürlich den Zugang auch zu unserem Diskurs. Und dort diskreditieren sie handwerklich sauberen Journalismus, wie das der russische Propagandasender Russia Today ständig tut. Oder schauen wir uns die Diskussion über die Vergabe der 5G-Lizenzen an den chinesischen Konzern Huawei an. China ist kein Partner, auch wenn das dauernd behauptet wird. China versucht über die Konfuzius-Institute weltweit an Einfluss zu gewinnen und ist gerade in Schwellenländern damit sehr erfolgreich. Das Ziel Chinas, das hat der Präsident Xi Jinping mal recht klar erklärt, ist, wir müssen Chinas Softpower vergrößern, uns ein gutes Narrativ geben und der Welt Chinas Botschaft besser rüberbringen. Und der Begriff des Narrativs wird hier benutzt, um den Ruf Chinas zu verbessern und damit von Verbrechen dieser Diktatur abzulenken. Also zu sagen, das ist der chinesische Weg. Narrativ ist ja so ein Begriff, der auch in unserem Sprachgebrauch jetzt immer häufiger auftaucht. Und ich halte ihn für absolut gefährlich, weil der wie im Fall von Xi Jinping hier Manipulation mit ihrer Richtigstellung gleichsetzt. Wenn wir nochmal in den russischen Kontext gucken, da haben wir die Annexion der Krim 2014. Und da gibt es das Narrativ, dass die Krim schon immer russisch war. Und da wird sogar von einer Wiedervereinigung, ähnlich wie in Deutschland 1990, gesprochen. Aber das ist totaler Quatsch. Die Krim war schon türkisch, sie war griechisch, dann war sie russisch, dann war sie sowjetisch, zum Schluss war sie ukrainisch. Und die Besetzung war völkerrechtswidrig und Russland hat damit gegen Verträge verstoßen. Und das ist kein Narrativ, das ist Rechtsbruch.
Wie kann man denn solche Situationen vermeiden?
Oh, das ist schwierig, weil die Organisationsformen sind darauf, glaube ich, nicht ausgelegt, auf diese Situation, die wir jetzt haben. Denn wir haben es ja mit hochkomplexen Kommunikationsstrategien zu tun, hinter denen auch sehr viel Geld steht. Und das ist ja auch für Profis teilweise sehr schwer zu durchschauen, wer da was warum in die Welt bringt. Also was man vielleicht sagen kann, ist, wir brauchen dringend mehr Wissen und das geht jeden an, mehr Misstrauen auch gegenüber denen, die Medieninstitutionen kritisieren, was tendenziell ja nicht falsch ist. Aber man sollte immer mitdenken, dass Kritik eventuell zielgerichtet ist. Man muss die Kritik genauso hinterfragen wie die Medienpolitiker, Entscheidungen, Institutionen. Man muss auch die Quellen und die Verbreitungswege prüfen, über die diese Kritik kommt. Und da geht es gerade um die Basisorganisationen wie Amnesty International. Ich würde gerne mal kurz auf die Medien kommen, so wie wir. Wir sollten Agenturmaterial aus den staatlichen Nachrichtenagenturen wie ITA-TASS oder Sputnik nicht mehr kaufen. Und auch nicht, wenn die über den Umweg anderer Agenturen wie der Deutschen Presseagentur dann auftauchen und dort verbreitet werden. Wir haben es hier mit Propaganda-Agenturen zu tun. Das, was die verbreiten, muss ja nicht zwangsläufig falsch sein. Aber wer dieses Material kauft, finanziert natürlich auch Propaganda und Zersetzung und gefährdet damit die eigene Grundlage.
Was kann Amnesty denn nun tun, um den Ruf Nawalnys nicht noch weiter zu beschädigen?
Also das Ziel solcher Kampagnen ist, Lügen zu provozieren und Intransparenz zu fördern und damit jemanden endgültig zu diskreditieren. Das ist ein alter Geheimdiensttrick. Deshalb muss man, egal ob man jetzt Menschenrechtsorganisation, Medium oder Individuum ist, solche Sachen komplett transparent kommunizieren, aufzeigen, wie das gelaufen ist, wer welche Fehler gemacht hat und damit natürlich auch dafür sorgen, dass andere davon lernen können. Das stellt Glaubwürdigkeit wieder her, auch wenn tragischerweise solche Vorwürfe natürlich nie ganz verschwinden.
Zum Ärger der Anhänger des Kreml-Gegners Alexei Nawalny hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International dem russischen Oppositionellen den Status als gewaltloser politischer Gefangener entzogen. Über die Hintergründe für diese Entscheidung, andere Rechtsbrüche und Kommunikationsstrategien russischer Nachrichtenagenturen habe ich mit Thomas Franke gesprochen. Danke dafür.
Ich habe zu danken.
Dokumentarfilme über berühmte Musiker und Bands gibt es reichlich. Die meisten sind schon ewig im Geschäft und Legenden. Eines der enigmatischsten Popphänomene der letzten Jahre mit der Kamera zu begleiten, war deshalb eine super Idee. Billie Eilish war 17, als sie zusammen mit ihrem älteren Bruder eine absolute Hitplatte schrieb. Und ein Jahr später gewann sie in allen vier Hauptkategorien Grammys. Mit ihrem ungewöhnlichen musikalischen Stil und ihrem alles andere als Körperbetonten Outfit fasziniert Billie Eilish Teenage-Pop-Fans auf der ganzen Welt und das Feuilleton nicht weniger. Am 26. Februar kommt nun die Dokumentation Billie Eilish – The World's a Little Blurry heraus und darüber rede ich mit Jenny Zilker, denn sie hat den Film schon gesehen. Guten Abend.
Hallo.
Ich habe mir den Trailer angeschaut und der verbreitet sofort gute Laune. Man sieht Billie Eilish mit ihrem Bruder auf dem Bett sitzen. Sie sagt, meine Zahnschiene ist raus und das ist das Album. Das ist ungeheuer witzig. Wie ist denn die Dokumentation aufgebaut? Was erzählt sie?
Ja, dieser mit fast 2,5 Stunden sehr lange Film, der deckt dann noch eine recht kurze Zeit in Billys, aber auch ja sehr kurzem Leben bislang ab, nämlich diese beiden Jahre 2019 und 20, und er endet dann mit ihrem 18. Geburtstag im Dezember 2019 und eben diesen 4 Grammys. Dazu gibt es aber auch einiges an älterem Home-Video-Material. Und wir sehen, genau wie in dem Trailer, auch Billy natürlich vor allem zu Hause im Kreis der Familie, denn sie wohnt da ja auch noch. Es gibt Aufnahmen, wie sie mit ihrem Bruder Phineas Bad Guy schreibt, wie sie mit eben ganz intim mit ihm rumalbert, Videoideen überlegt und inszeniert, wie sie da in dieser, ich würde doch sagen, so ein bisschen einer Messi-Bude mit Mutter und Vater und Hund lebt und so Teenager-typisch die Wand mit Sinnsprüchen vollgekritzelt hat und zwischen Instrumenten hin und her läuft. Und dann sieht man, wie man es plötzlich völlig abgeht. Sie hat ja mit 13 ihren ersten Song ins Netz gestellt und 3 Jahre später, davon gibt es dann auch schon Aufnahmen in dem Film, da schreien Tausende von Teenies ihren Namen und sie schreien I love you. Und dann kommen eben diese langen und internationalen Touren, die sie mit Kind und Kegel, also Familie, also auch den Eltern absolviert und mit allem, was dazugehört, das wird dann auch alles gezeigt, das Reisen, die anstrengenden Shows, bei denen sie sich ständig an den Rand des gesundheitlich Machbaren bringt und sich den Knöchel beim Herumhopsen andauernd verstaucht, lange Konzertszenen, Interviews, Fanbegegnungen, Autofahrten. Wir erleben, wie sie den Führerschein macht, wie sie ihr Traumauto geschenkt bekommt. Wir sehen also tatsächlich das Leben einer Musikerin, die auch kaum was anderes macht als Musik. Die ist ja sogar zu Hause unterrichtet worden. Der Film zeigt also schon sehr viel von ihr und von ihrer privaten Umgebung.
Also schafft er es einem, die Person Billie Eilish näher zu bringen, oder?
Ja, der ist schon sehr intim und zeigt eben viel Privates, auch ihre Tourette-Ticks zum Beispiel, die kommen da auch vor, werden auch thematisiert. Dann ihre Fixierung auf Justin Bieber, den sie dann beim Coachella-Festival, wo sie auftritt, das erste Mal trifft. Das ist auch eine tolle, auch fast schon gruselige Szene. Die werden dann, also Justin Bieber und sie werden sich im VIP-Bereich einander vorgestellt und umarmen sich einmal. Und sie war natürlich vorher ganz aufgeregt und danach gibt es dann sofort diese komischen US-amerikanischen Emo-Botschaften per WhatsApp zwischen den beiden. Also I love you for who you are, Be yourself, believe und so weiter. Und man fragt sich, wie kommt denn das jetzt? Man kriegt außerdem, finde ich, auch eine Ahnung von ihrem Talent als Sängerin. Ich mochte ihre Stimme an sich gar nicht so gerne. Ich mag dieses Hauchen nicht so. Aber sie ist eine sehr sichere Sängerin. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das absolute Gehör hat, weil sie zum Beispiel auf der Bühne einfach so anfängt zu singen, ohne sich den Ton vorher geben zu lassen. Das ist schon beeindruckend, auch wie professionell und kreativ Phineas arbeitet. Aber man macht sich dann auch so Gedanken oder Sorgen über sie, muss ich sagen. Vielleicht ist es ja auch die Mutter von Teenagern in mir. Aber mich hat die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, was hat sie denn jetzt eigentlich? Wieso braucht sie diese extreme Bestätigung? Ist das Narzissmus? Oder dann sitzt sie nach diesem ersten Abend in Coachella so ganz depressiv, schmollend im Backstage-Wagen. Ist sie depressiv? Welche Rolle haben auch diese merkwürdigen Eltern, die sie zu Hause unterrichten, aber dann mit einem verstauchten Knöchel auf die Bühne jagen? Die Mutter dreht auch ganz viel von dem Material, kommt morgens gleich mit Handy ins Zimmer und dreht ihre Tochter. Und dann eben diese düsteren Texte, die wir aus ihren Songs kennen. An ihrer Wand neben dem Bett hat sie geschrieben, it hurts, even when it doesn't. Man fragt sich, was hat sie denn eigentlich? Ist das einfach nur Pubertät? Wir haben hier auch einen Ausschnitt, wo sie genau darüber spricht, also über die Traurigkeit in ihren Texten.
People are always like, you know, it's so dark, like, have happy music. I'm like, but I'm never feeling happy, so why would I write about things I don't know about?
Also ganz klar, es gibt auch die Billie Eilish, die offen zugibt, nie glücklich zu sein und die sehr schnell bei den dunklen Seiten des Lebens ist, von denen sie sagt, sie spüre sie sehr stark. Sie lebt ja noch bei ihren Eltern im Nordosten von Los Angeles. Ich kenne, wie gesagt, nur den Trailer und da kommt die Mutter ins Bild, die meint, sie verstünde nicht, wie Künstler, egal wie alt, es ohne ihre Eltern überhaupt schaffen würden, alles zu erledigen und klarzukommen. Die haben schon eine wichtige Rolle im Leben der Billie Eilish, die Eltern, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Ich finde aber auch eine ambivalente Rolle, weil wie gesagt, einerseits beschützen sie, aber andererseits auch gar nicht. Also ich würde meine Tochter da nicht mit kaputten Knöchel da irgendwie rumhopsen lassen. Und das ist wirklich eine ganz komische Sache. Also das ist ein sehr, sehr zusammengewachsenes und also fast schon ungesund enges Verhältnis, würde ich mal so von außen sagen. Aber ich meine, vielleicht geht es ihr auch gut. Ja? Ich will das jetzt auch nicht so küchenpsychologisch von außen analysieren.
Erfährt man denn in diesem Film sonst noch mehr über ihre ganz privaten Beziehungen auch zu Gleichaltrigen?
Ja, das sind ja so Sachen, die Fans immer wissen wollen. Da gibt es eine Sequenz, die behandelt die Beziehung und dann auch den Liebeskummer, den sie wegen ihres Freundes damals oder eben dann Ex-Freund namens Q hat. Ansonsten hat sie anscheinend nur Justin Bieber richtig geliebt, wenn man das so nennen kann. Ich finde schon, dass man aber merkt, sie ist genau das, was die vor allem weiblichen Fans, die sieht man ja da dann in den Riesenhallen immer denken oder empfinden. Sie repräsentiert eben diese Mädchen zwischen 12 und 17. Sie ist überhaupt nicht anders. Sie sagt ganz am Anfang, I don't think of them as fans. They are part of me. Und das glaubt man ja auch. Ja. Es gibt so ein paar Bilder, die diesen anscheinend ja doch einfach nur mit Pubertät zu erklärenden Zustand und diese spezifische Problematik ihrer Generation auch ganz gut einfangen. Wenn sie zum Beispiel vor dieser Halle schreiender Mädchen steht und alle halten entweder ihre Handys hoch oder machen das Handherz, dann ist das wirklich so, als ob die ganzen virtuellen Likes und Hearts, die man so bekommt, quasi real werden. Ich glaube, darum steht sie auch so drauf und tut sich das alles an. Natürlich aber auch, weil sie einfach noch ein junges Ding ist und viele Erfahrungen auch noch machen und Erkenntnisse noch gewinnen muss.
Würden Sie sagen, die Dokumentation ist alles in allem ein Gewinn?
Ich würde sagen, ja. Also der Regisseur heißt R.J. Cutler, der heißt so ein Doc-Film-Regisseur. Unter anderem hat er was über John Belushi mal gemacht. Ich finde, abgesehen von den Längen, also von einigen Längen bei den Konzertausschnitten, es hätte mir auch weniger gereicht, der schafft es, der Film schon auf mehreren Ebenen zu erzählen, was das für eine Frau ist. Also erstmal als Phänomenologie, dann als Coming-of-Age-Story, auch als Porträt einer bestimmten Generation, vielleicht auch ein bisschen als Gender-Porträt. Das wird zwar nicht viel thematisiert, aber es werden ja ganz bestimmte emotionale Zustände, vor allem da den Mädchen zugestanden und vielleicht auch als alternativer Lebensvorschlag mit Homeschooling und kreativem Umfeld und was macht das dann mit einer talentierten Person? Und natürlich wird die Frage auch irgendwie so ein bisschen subtil behandelt, wie viel Öffentlichkeit gesund ist. Würde Billie Eilish bestimmt sagen, jede Öffentlichkeit ist gut, aber das kann man sich dann ja selbst überlegen. Und filmisch finde ich es auch ganz schön, dass die Kameraarbeit von der Kamerafrau, von dem Regisseur sehr nah und bewegt und mit Handkamera da ganz gut passt zu den älteren Aufnahmen und zu denen von der Mutter. Also das ist ganz schön ineinander kollagiert. Es ist schon viel mehr als ein Fanstück, es ist intimer. Tatsächlich fast so wie vielleicht ein Film von Billie Eilish selbst, bei dem man sich dann eben überlegen muss, wie man sie findet, ob einem das alles ein bisschen zu emo ist oder inwiefern man sie als Enigma wahrnimmt und gut finden möchte.
Die Dokumentation Billie Eilish, The World's a Little Blurry findet man ab Freitag bei Apple TV. Jenny Zielke hat uns ihre Seheindrücke geschildert, dafür Dankeschön. Und wir hören hier die 19 Jahre alte Musikerin mit ihrem Song Party Favor. In der französischsprachigen Lyrik der vergangenen Jahrzehnte hat Philippe Jacotet einen festen Platz und seine Stimme, die lieh er als Übersetzer auch anderen Dichtern, Friedrich Hölderlin zum Beispiel und Rainer Maria Rilke. Auch Gedichte des italienischen Nobelpreisträgers Eugenio Montale übertrug Philippe Jacotet ins Französische. Vom Leben in Städten hat er sich früh abgewandt. Auch der Pariser Literaturbetrieb kümmerte ihn wenig. Philippe Jacotet liebte die Stille der nördlichen Provence und dort ist er nun im Alter von 95 Jahren gestorben. Jürgen Ritte erinnert an den Dichter und lässt ihn zunächst selbst zu Wort kommen.
Il est vrai que plus les années passent, plus la prolifération ailleurs des commentaires et des paroles.
Es ist wahr, je weiter die Jahre voranschreiten, desto mehr erschreckt mich das Wuchern der Kommentare und des Geredes allenthalben, wie auch das der Bilder. Und das verstärkt noch, über das Schreiben hinaus, meinen Wunsch nach Stille.
Der Lyriker Philippe Jacotet war einer der Stillen im Lande und doch, dies ist wohl sein Paradox, einer der meistgehörten. Ganz so, als ob inmitten der dröhnenden Bilderfluten, die auf uns einstürzen, des permanenten Rauschens der Diskurse, das uns täglich umspült, einzig noch die Stille wirklich vernehmbar wäre. Als er, was nur ganz wenigen Autoren und zumal Lyrikern zu Lebzeiten vergönnt ist, im Alter von 90 Jahren, das war 2015, mit einer großzügigen Auswahl aus seinem in 7 Jahrzehnten gewachsenen Werk Einzug hielt ins Allerheiligste der französischsprachigen Bücherwelt, in die Bibliothèque de la Pléiade, da musste sich selbst der höchst seriöse staatliche Rundfunksender France Culture mit der Wiederholung eines längeren Interviews zufrieden geben, das Jacotet bereits zu Anfang des Jahres 2011 gegeben hatte. Schon früh hatte sich Jacotet aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen. Keine großen Worte, keine rhetorischen Bilder, keine surrealen Traumgebilde, keine Ideengebäude, kein hermetisches Geraune, sondern Einfachheit, Nähe zu den Dingen, kristalline Transparenz, wie Jacotets Landsmann Jean Starobinski einmal formulierte. Unmittelbarkeit im Verhältnis zur umgebenden Landschaft, deren Wahrheit einfangen. Das mag sich beim ersten Hinhören nach naiver Feld-Wald-Wiesen-Lyrik anhören, aber Einfachheit, dies wäre das nächste Paradox, ist ein komplexes Ding. Jacotet, der sich wie kein anderer französischer Autor der Gegenwart der deutschen Literatur nahe fühlte, Musil, Hölderlin, Novalis, Rilke oder Ingeborg Bachmann ins Französische übersetzte und ein imposantes Œuvre als Literaturkritiker hinterlässt, war kein naiver, blind der Sprache vertrauender Dichter. Der angestrebten Unmittelbarkeit steht die Sprache, die zu dieser Unmittelbarkeit führen soll, stets im Wege. Jacotets Skepsis gegenüber der Sprache schien mit den Jahren noch zu wachsen. Seine Gedichte wurden immer wortkarger.
Bäume, geduldig entreißen sie sich der wüsten, lichtlosen Welt der Knochen, der Samen. Mit jedem Jahr durchzitterter von Luft zu sein.
In Friedhelm Kemps Übertragung dieses Gedichts aus dem Jahre 1964 entsteht, wie beim japanischen Haiku, die ephemere Skizze eines Baumes mit seinem weit ausgreifenden Geäst in der lichten Luft und seiner Herkunft aus dem dunklen, modernden Erdreich. Tatsächlich bewegte sich Jacotet ab den 60er Jahren immer mehr auf die minimalistische Form des Haikus zu, diese dichten, poetischen Momentaufnahmen, die mit einer äußersten Ökonomie der sprachlichen Mittel auskommen. Jacotets Lyrik ist, wie gleichzeitig schon bei Francis Ponge, der Versuch, die Dinge zu sehen, ihre Poesie nachzuschöpfen. Mit dieser besonderen Ethik des Schreibens wurde Jacotet neben Yves Bonnefoy, Michel Degi, Francis Ponge oder René Char zu einem der ganz großen Vertreter der französischen und nicht nur der französischen Lyrik des 20. und frühen 21. Jahrhunderts.
Jürgen Ritte in Paris verneigte sich vor dem mit 95 Jahren gestorbenen Dichter. Und wir tun es auch noch mit einem Gedicht, das Philippe Jacotet 2018 sprach. Une semaison de larmes, eine Tränensaat.
Eine Saat aus Tränen auf dem veränderten Gesicht, die schillernde Saison der Bäche verstört, Kummer, der die Erde höhlt, das Alter schaut den schwindenden Schnee auf den Bergen.
Philippe Jacotet, für alle, die noch mehr über ihn erfahren und von ihm hören möchten, empfehle ich die Lesart. Nach 10 Uhr ist Jacotets Übersetzer, Lektor und Begleiter Wolfgang Martz zu Gast in unserem Literaturmagazin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach einem Ende der Pandemie würden wegen fehlender Finanzen vor allem junge Künstler Probleme haben. Das sagte der Trompeter Till Brönner bei einer Diskussionsrunde der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Broster, verwies bei der Diskussion darauf, dass es an einem solidarischen Sicherungssystem für die Künstler fehle. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Was aber das eigentliche Entscheidende ist, was wir schaffen müssen, ist vor allem für die Zeit, wenn es dann wieder losgeht, ist, dass wir die Bedeutung der Kunst nicht nur behaupten im gesellschaftlichen Gespräch, sondern dass wir sie tatsächlich auch erlebbar machen. Also dass wir es wieder schaffen, mit künstlerischen Angeboten zum Publikum zu kommen, weil das ist, wo sich dann sofort erschließt. Wer in einem Konzert sitzt, wer in einem Theatersaal sitzt, wer in durch ein Museum geht, der begreift, was die besondere Rolle und Bedeutung von Kunst und Kultur und ihren Angeboten ist. Und das müssen wir schaffen. Wenn wir das ans Publikum bringen, dann ist die Debatte um die Rolle und Relevanz von Kunst in unserer Gesellschaft gewonnen.
Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Die staatlichen Museen zu Berlin veröffentlichen einen weiteren virtuellen Rundgang durch eine ihrer musealen Sammlungen. Nach dem Bode-Museum lässt sich ab sofort auch die Gemäldegalerie komplett digital erkunden. Der hochauflösende 360-Grad-Rundgang erstreckt sich mit zahlreichen Hintergrundinformationen über 58 Räume, 112 Panoramen und zeigt rund 1200 Kunstwerke. Die virtuelle Tour orientiert sich am Museumsrundgang vor Ort und ermöglicht einen realistischen Raumeindruck der Gemäldegalerie. Wolfgang Böttcher, der Musikpädagoge und langjährige Solo-Cellist der Berliner Philharmoniker, ist im Alter von 86 Jahren in Berlin gestorben. Böttcher, der als Professor an der heutigen Berliner Universität der Künste lehrte, prägte mehrere Generationen junger Cellisten. Er gehörte einer Musikerfamilie an und trat mit seinen Schwestern bis vor einigen Monaten regelmäßig auf. Als Solist arbeitete Böttcher weltweit unter anderem mit den Dirigenten Herbert von Karajan und Sergiu Celibidache zusammen. Musikalische Partner waren auch der Geiger Yehudi Menuhin und der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Der J.B. Metzler Verlag überlässt dem Deutschen Literaturarchiv Marbach ein für wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen wichtiges Altarchiv aus den Jahren 1945 bis 2009. Zur Schenkung gehöre auch eine verlagshistorische Sammlung und eine umfangreiche Produktionsbibliothek, die die frühe Verlagsgeschichte von der Gründung 1682 bis 1945 dokumentiere, hieß es in einer Pressemitteilung des Literaturarchivs Marbach. Trotz der Zerstörung eines Großteils der Firmenunterlagen im Zweiten Weltkrieg zeige das erhaltene Material die programmatische Ausrichtung des Verlags seit den 1950er Jahren. Der Buchbestand bildet vor allem Publikationen aus dem 19. Jahrhundert ab und beinhaltet neben seltenen auch besonders frühe Bände, unter anderem Hefte über griechische und römische Dichter sowie ein von Julius Zeitler herausgegebenes Goethe-Handbuch.
3 Jahre haben über 180 Schüler und Schülerinnen an einem Projekt teilgenommen, für das Schauspiel Frankfurt die Bühne geboten hat. In All Our Futures geht es um apokalyptische Fantasien und Verantwortung, um fliegende Autos, rote Herzen und alles, was für die Jugendlichen so zählt im Leben. Die Autorin Tina Müller hat aus ihren Worten ein Stück entwickelt. Weil es wegen der Pandemie bislang nicht uraufgeführt werden konnte, hat ein Team um die Regisseurin Jessica Glause nun einen Film produziert und der legt ein ziemliches Tempo vor. Die Jugendlichen gehen allesamt noch zur Schule, also gibt es auch die Stimme einer Pädagogin, die mit Fragen nachbohrt. Wir hören einen Ausschnitt.
Was ist für dich Zukunft?
Das, was kommen wird.
Keine Ahnung.
Könntest du bitte deutlicher sprechen?
Fick dich!
Ich habe keine Lust, darüber zu reden.
Welche Zukunft?
Ich habe keine Zukunft. Jedenfalls keine, in der ich sein kann.
Ich habe zwar eine Zukunft, aber die Chancen, dass sie schön sein wird, werden immer kleiner.
Kann ich jetzt bitte nach Hause gehen?
Nach Hause? Warum bist du denn überhaupt hergekommen?
Danken Sie meiner Mutter.
Vielleicht wäre ich lieber woanders.
Jetzt stehst du aber hier auf dieser Bühne. Wie wär's, wenn wir einfach das Beste daraus machen?
Warum?
Weil das für dich eine Chance ist. Mit diesem Film könntest du Tausende von Menschen erreichen.
Das juckt mich nicht.
Du kannst doch wieder gehen.
Echt?
Die Frage ist nur, wohin du gehst.
Nach Hause.
Ihr bockt es nicht.
Und dann? Was willst du da tun?
Nichts, was dir was angehen würde.
Chillen, Netflix gucken, schlafen, mich ablenken.
Von was?
Von all den Fragen um die Zukunft.
Die Zukunft ist bedrückend für die Jugendlichen. Jessica Glause hat mit einer größeren Gruppe den Film All Our Futures gedreht. Jetzt sind wir mit ihr verbunden. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Der Film, den das Schauspiel Frankfurt ab heute kostenlos streamt, lebt von starken Kontrasten. Die Mädchen und Jungen sprechen sehr offen über ihre Angst vor Armut oder vor einer Klimakatastrophe aus. Das haben wir eben nicht gehört. Aber das gibt es und das wird sehr, sehr stark artikuliert. Die Fantasien auch, in denen die Menschen auf Bäumen schlafen, Geld keine Bedeutung mehr hat und man mit den Tieren sprechen kann, sind wahrscheinlich sehr wichtig gewesen, um eine Balance zu gewinnen. Oder?
Genau, wir sind mit der Produktion, die eigentlich ja ursprünglich auf der großen Bühne hätte stattfinden sollen, mit einer Premiere im April, wir vom ersten Lockdown hart getroffen wurden, eigentlich auf eine große Suche gegangen unter diesem Motto All Our Futures. Was haben eigentlich sehr verschiedene Jugendliche aus Frankfurt zu dem Thema der Zukunft zu sagen? Und die Autorin Tina Müller und ich sind eigentlich mehr und mehr dazu gekommen, auch zu spüren, dass diese Frage der Zukunft auch eine große Last beinhaltet. Dass die älteren Generationen, die Jüngeren eigentlich nötigen zu sagen, so hey, ihr müsst doch Visionen und Ideen haben. Und es kam erstmal auch viel Schweigen, Ablehnung und dann auch natürlich die Momente, die in dem Film, respektive es wäre das Theaterstück gewesen, auftauchen, die auch vielleicht Angst machen und wo die Jugendlichen auch nach vorne gucken und gar nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Und der Cast der jungen Menschen, die wir da versammeln, sind sehr heterogen, kommen aus verschiedenen sozialen Klassen, aus verschiedenen Stadtteilen, aus verschiedenen Bildungsformen von Schulen. Und es ist mir ganz wichtig und auch der Autorin Tina Müller, dass es nicht die eine Antwort auf die Zukunft gibt, sondern sehr viele Töne und auch ängstliche und auch mutige Töne, auch kritische Töne uns Erwachsenen gegenüber, warum wir nicht handeln. Und genau, davon erzählt das Stück und der Film.
Was mir auffiel, ist, dass viele Jugendliche erzählen, dass ihre Eltern, manchmal auch Tante und Onkel, sie sehr stark anhalten zu lernen, also absolut nicht zu versagen in der Schule. Aber sie selber wissen gar nicht, ob sie Arbeit finden mit ihrem Abschluss. Man hat das Gefühl, denen sitzt wirklich Angst im Nacken, man sieht das. Wie war es für Sie, Frau Glause, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten?
Ich arbeite wahnsinnig gerne mit dieser Altersgruppe 14, ich glaube, da ging es bis 18, 19 zusammen. Also erstmal das, ich habe da eine große Lust und Freude dran und nehme die auch in ihren Themen sehr ernst und finde das immer auch für mich eine gute Reflexion eigentlich, wo diese jungen Menschen stehen. In den Gesprächen ist es natürlich so, dass wir auch Themen angesprochen haben wie Sexismus, Diskriminierung, Rassismus, auch Erfahrungen von, ja, also es fließt nicht alles ein, aber auch Mobbing und eben auch der große Druck. Und das sind natürlich sehr sensible Themen. Und ich glaube, die Balance, die immer so, die ich erfahren habe, war zwischen sehr viel Humor und sehr viel Spaß miteinander haben und wirklich auch so Theater, Improvisation, Sachen ausprobieren und gleichzeitig halt auch das Gespräch zu öffnen und einfach verschiedene Stimmen zu hören, den Raum zu geben und die erstmal ernst zu nehmen.
Was mich ergriffen hat, ist, dass diese Angst so spürbar war, dass es in näherer Zukunft vielleicht nicht mehr genug zu essen für alle gibt. Das schüttelt die regelrecht durch und das ist nicht so dahingesagt. Also Veränderung der Lebensbedingungen durch Erderwärmung, ist das das wirklich große Thema gewesen?
Nicht bei allen, das muss man wirklich sagen, aber bei manchen sehr, sehr stark. Und die Themen sind total verschieden und es kommt wirklich auch darauf an, aus was für einer Familie kommen die, was für Hintergründe, wirklich auch was für soziale Klassen. Für die eine Gruppe, würde ich fast sagen, die auch schon Polizeigewalt erfahren haben, ist vielleicht die Frage nach dem Abschluss und kriege ich überhaupt einen Job viel prägender als für die anderen, für die einfach wirklich das, ja, also eigentlich die Fridays for Future Bewegung wahnsinnig wichtig sind und die Angst haben, dass dieser Planet in ein paar Jahren nicht mehr bewohnbar ist. Und ich finde aber in diesem Kaleidoskop von Stimmen merkt man, was Sie eben auch gerade so bemerkt haben, bei vielen raus, es gibt viele Dinge, um die sich diese Jugend sorgt. Und sie guckt nicht nur hoffnungsfroh nach vorne in die Zukunft. Und es geht bei All Our Futures eigentlich um unsere gemeinsame Zukunft. Und gleichzeitig ist sie für jeden natürlich auch eine individuelle Zukunft.
Und sie reagieren sehr allergisch auf optimistische Parolen wie alles wird gut, alles wird besser. Sie lassen sich nicht so einfach Hoffnung machen. Aber sie geben eben auch zu, dass sie nicht wissen, was Hoffnung ist.
Ja.
Man kann miterleben, dass es nicht einfach ist, jung zu sein, wenn man ihren Film ansieht.
Ja, genau. Nicht nur einfach ist, jung zu sein. Und das wissen wir ja alle. Ne? Und auch die Diskrepanz, die man da erlebt zum eigenen Sein und der Gesellschaft da draußen. Wir haben ja dieses Stück entwickelt, jetzt über eigentlich 2019 bis 2020 rein. Und was mich noch immer so stark berührt ist, dass die Texte, die diese Jugendlichen entwickelt haben, und Tinas Anspruch war es eigentlich, jedes Wort, was die sprechen, soll von denen kommen, gar nicht mehr von ihr als Autorin. Und das haben wir so größtenteils geschafft, dass diese Texte teilweise so Realität geworden sind. Also die Dystopien, der Flughafen ist gesperrt, wann die Leute verschanzen sich zu Hause, wann kann wieder jemand lachen. Und das hat mich einfach so unglaublich halt in der Erfahrung dieses ersten Lockdowns, der gerade für diese jungen Menschen unglaublich massiv sich in ihre Emotionen, Körper und Seelen einschlägt, das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Also ja, weil die auch noch eine größere Hoffnungslosigkeit dadurch spüren.
Umso schöner sind dann solche Szenen, die es ja auch gibt, in der die Jugendlichen mit übergroßen Gesichtsmasken durch die Flure des Theaters jagen und in Büros über Tisch und Stühle springen. Da bricht der ganze Übermut durch, die Kraft, die sie haben, was Anarchisches. Die Kameraleute mussten sehr schnell sein, denke ich mal. Und ich glaube, sie haben alle Spaß gehabt.
Ja, die haben alle Spaß gehabt. Und das ist genau der Moment in dem Stück eigentlich, dass die Jugendlichen sagen, hey, wir wollen nicht immer diese Stimme von außen haben, die irgendwie fragt, wie es mit der Zukunft halten und uns aber doch eigentlich nicht wirklich zuhört oder uns ernst nimmt. Also auch die Frage, wie viel Recht räumt man eigentlich Kindern und Jugendlichen ein in der Mitbestimmung für ihre eigene Zukunft? Und genau, und wir haben dann eben das so erweitert, dass wirklich das ganze Theater eingenommen wird, vom Intendantenbüro bis ins Inspizientenpult, bis eben die Zuschauer rein. Und das hat denen einfach auch unglaublich Spaß gemacht, also so die Wände zu besprühen und halt sich wirklich da so Raum zu greifen in dem Theater.
Von heute an bis zum 3. März kann man auf der Webseite des Schauspiel Frankfurt den Film All Our Futures kostenlos im Stream sehen. Gedreht hat ihn Jessica Glause. Vielen Dank für das Gespräch und einen guten Abend noch.
Ihnen auch. Dankeschön.
Vor einigen Jahren ging Ulf Soltaus Facebook-Seite Gärten des Grauens durch die Decke. Auch bei Instagram hat der Biologe mittlerweile viele tausend Follower. Er lässt sich von seiner Fangemeinde in Deutschland, Österreich und der Schweiz Fotos von Gärten schicken, die nicht natürlich bepflanzt, sondern mit Schotter übersät sind. Diese kommentiert Soltau, dann humorvoll und bissig. Gartensatire nennt er das. Zusätzlich erschien eine Auswahl im Buch Gärten des Grauens. Es wurde ein Bestseller und jetzt erscheint der Folgeband Noch mehr Gärten des Grauens. Tobias Wenzel hat den Wahlberliner getroffen.
Also ich nenne sie Psychopathengärten, ich nenne sie Suizidalgärten, ich nenne sie, also name it, das ist eigentlich egal. Ja. Es sind letztendlich keine Gärten mehr.
Ulf Soltau spaziert bei frühlingshaftem Wetter durch den Berliner Park Gleisdreieck und spricht über das Thema, für das er im Netz und auch als Buchautor bekannt geworden ist. Den Kampf gegen Schottergärten, mit Schotter zugeschüttete Gartenflächen. Die sind besonders in ländlichen Gegenden beliebt.
Es ist eine merkwürdige Ästhetik, die dahinter steht. Das ist eine totale Entfremdung von der Natur. Da will man schon ins Grüne ziehen und vernichtet es dann irgendwie drumherum. Eigentlich ist das wirklich mal eine soziologische Studie wert. Aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, ich bin Biologe.
In seinem neuen Buch Noch mehr Gärten des Grauens gibt Soltau allerdings sehr wohl den Soziologen, wenn auch nur zum Spaß. Da ist etwa das Foto eines Antigartens, in dem nur Schotter und Stein existieren und der wie ein Amphitheater um ein Kellerfenster herum angelegt ist. Dazu schreibt Soltau:
Immer wenn seine Frau stichelnd auf seine renitente Pedanterie anspielt, zieht sich Modelleisenbahner Mike Haar in seinen Hobbykeller zurück, öffnet die Rollläden und entspannt sich bei einer Flasche Montepulciano d'Abruzzo und dem Anblick des mit Feinschotter napierten, präzisen Mauerwerks akkurat getreppter Pflanzsteine aus haufwerksporigem Beton mit profilierter Oberfläche nach DIN EN 13198.
Wir spazieren im Gleisdreieck an jungen Leuten vorbei, die Skateboard fahren und Fußball spielen. Gesäumt ist dieser Bereich von sehr grobem Schotter. Soltau spricht von Ökoschotter. Der sei eine respektable Alternative für Privatleute. Denn unter diesen Ökosteinen fehlt das sonst übliche Kunststoffvlies. Und siehe da, Pflanzen haben sich zwischen den ungleich großen Steinen angesiedelt.
Ob es jetzt hier zum Beispiel Disteln sind, da hinten haben wir Malven. Hier sind natürlich auch Nachtkerzen dabei und kanadisches Berufskraut. Hier Johanniskraut. Also hier ist richtig was los und das zieht natürlich auch Insekten an und genau das brauchen wir. Das können wir uns auf keinen Fall erlauben, dass sie uns die Insekten abhanden kommen.
In den letzten 25 Jahren sei die Gesamtmenge der fliegenden Insekten um 2/3 zurückgegangen. Ein Desaster aus der Sicht eines Ökologen. Außerdem können sich diese eintönigen Steinwüsten aus Schotter im Sommer bis auf 80 Grad erhitzen. Ein natürlicher Garten verschafft einem dagegen Abkühlung. Ulf Soltau fordert ein Umdenken und kämpft für eine neue Gartenästhetik.
Für einen neuen Sinn für Schönheit. Das ist allerdings wirklich ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Und ich denke, das müsste eigentlich schon in der Schule ansetzen, mit Kunstunterricht, mit Musikunterricht.
Anstatt bei den schönen Künsten zu sparen. Noch halten allerdings viel zu viele Menschen ihre Gärten des Grauens für schön, wie Soltaus neues Buch belegt. Auf einigen Fotos sieht man, wie Eigenheimbesitzer die eigentlich ungewollte Natur absurderweise künstlich nachzubilden versuchen. Etwa Bäche mit blauem und Uferlandschaften mit hellem Schotter. Seit der Biologe im Internet Fotos von all diesen Ungärten gesammelt hat, wird er auch angefeindet. Soltau hat sogar Drohmails erhalten.
Da sieht man mal, wie erhitzt die Gemüter da sind. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man 10.000 Euro in seinen Schottergarten gesteckt hat und dann so ein Haiopai wie Ulf Soltau aus Berlin kommt und mit Satire und Humor ja, diese Früchte der eigenen Arbeit quasi zerredet, dann wird man natürlich sauer. Das verstehe ich. Aber letztendlich kämpfe ich fürs Gute.
Und das erstaunlich erfolgreich. Mit satirischer Kritik in seinem ersten Buch und auf Facebook hat Soltau schon erreicht, dass in ganz Baden-Württemberg und in einigen Kommunen anderer Bundesländer Schottergärten heute verboten sind.
Das geht in die richtige Richtung. Und ich mache mir ein bisschen Sorge, was aus der Seite werden soll, wenn Schottergärten einmal ganz verboten sind. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Was weiß ich. SUVs des Grauens.
Und dann bekäme Ulf Soltau wahrscheinlich noch sehr viel mehr gereizte Post. Tobias Wenzel hat mit dem Biologen und Autor über dessen Buch Noch mehr Gärten des Grauens gesprochen. Es erscheint am 26. Februar im Eichborn Verlag, hat 128 Seiten und kostet 14 Euro. Den Blick in die Feuilletons vom Freitag gibt es gratis. Klaus Pukatzki sorgt heute dafür.
Das sogenannte Wörtchen, so genannt, steht in der Süddeutschen Zeitung, war lange Zeit ein seriöser Begleiter für Menschen, die beweisen wollten, dass sie ihr sprachliches Werkzeug mit der nötigen Handlungssicherheit bedienen können. Das schreibt Harald Hordig mit der nötigen Handlungssicherheit und liefert ein schönes Beispiel für sprachliche Phrasen. Der Mann hinten links sei eine sogenannte trübe Tasse. Das kündete zugleich von der Fähigkeit des Sprechers, zwischen Umgangs- und Hochsprache wohlweislich zu unterscheiden. Und wer quasi sagt, der kann dann auch gleich zeigen, dass er studiert oder zumindest mal Latein gelernt hat. Es genügt, jemanden zum sogenannten Künstler zu erklären, um ihn damit ohne die Last des Beweises als Hochstapler entlarvt zu haben, meint Harald Hordig, aber da könnten wir quasi sagen, der Künstler hat ganz andere Probleme. Die prekäre Existenz von Kunstschaffenden lässt sich statistisch belegen, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel, der von Corona-bedingten Umsatzverlusten 2020 in der Kultur auf 22,4 Milliarden Euro berichtet, einem Minus von 13%. Am stärksten wirkt sich die Pandemie auf den Markt für die darstellenden Künste aus, mit einem Umsatzverlust von 85%. Bei der Musikbranche schlägt das Virus mit 54% Minus zu Buche, bei der Kunst mit 51%. Wohl dem, der es da in der Künstlerszene ganz nach oben gebracht hat. Ex-Beatle Paul McCartney verfasst seine Autobiografie, lesen wir in der Tageszeitung Taz. In dem Buch werden McCartneys Songs alphabetisch sortiert, jeweils mit Kommentaren von ihm versehen, wo und wann er sie mit welcher Inspiration verfasste. Und wenn er dann noch Zeit hat, kann Paul McCartney auch ein sogenannter Professor werden. Die Universität Liverpool würde sich sicherlich freuen, wenn er in ihrem neuen Aufbaustudiengang dozieren würde. Beatles Music Industry and Heritage MA heißt er, also quasi Beatles Musikindustrie und Überlieferung mit einem schönen akademischen Titel, dem sogenannten Master of Arts. Man muss für die 12 Vollzeit oder 24 Monate Teilzeit lange Befassung mit dieser Viererbande, einen Bachelorabschluss und idealerweise Berufserfahrung mitbringen, klärt die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf. Das Programm ist noch in Arbeit, die Richtung lässt sich aber anhand dessen, was schon vorgesehen ist, erahnen. Weg von einer ja gleichfalls noch gar nicht abgeschlossenen historischen sowie Kultur- und musikwissenschaftlichen Beschäftigung hin zu einer, man muss das so knallhart formulieren, kulturwirtschaftlichen, um nicht zu sagen kulturindustriellen Verwertbarkeit, wie Edo Rehns ernüchternd meint. Jahrzehntelang hat er das Musikleben dieser Stadt geprägt, würdigt der Tagesspiegel einen großen Musiker der Klassik. Wolfgang Böttcher ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Viele Jahre der Solo-Cellist der Berliner Philharmoniker. Daneben bildete er als Professor in seiner Heimatstadt Berlin mehrere Generationen junger Cellisten aus, heißt es in der Süddeutschen. Mit seinem ausdrucksstarken, kantablen Ton und einem wachen Sinn für musikalische Strukturen begeisterte er das Klassikpublikum in der Philharmonie wie bei unzähligen kammermusikalischen Projekten, so der Tagesspiegel, der Wolfgang Böttchers Tochter Marie zitiert. Er hat bis zuletzt jeden Tag eine Bach-Suite gespielt.
Und das war Fazit. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.